der Löwenanteil der Menschen weltweit spielt einfach auf dem Smartphone, weil es ist ein Ding, was man sowieso in der Tasche hat. Mobile Gaming, wie man das auch nennt, ist die weltweit mit Abstand größte Gaming-Sparte überhaupt.
Willkommen im Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Bei dem Glas Whisky unterhalte ich mich mit erfolgreichen Menschen. Sie erzählen, was sie antreibt, woran sie scheiterten und was sie letztlich so erfolgreich macht. Lass dich inspirieren von Menschen, die Whisky aus dem kleinen Glas trinken, das Leben aus dem großen. Und mein heutiger Gast ist Michael Graf. Michael ist Teil der Chefredaktion und Head of Podcast bei einem der größten Videospielmagazine Deutschlands, der GameStar. Deren Website besuchen monatlich über 2 Millionen Menschen. Und der Podcast, den Michael betreut, der zählt heute zu den erfolgreichsten im Gaming-Bereich. Und das ist keine Nische, in der sich Michael bewegt. Ganz anders noch als um das Jahr 2000 herum, als ich mit Freunden im Keller saß und stundenlang Counter-Strike und StarCraft spielte. Damals waren Videospiele noch eine Nische. Heute ist die Videospielbranche die erfolgreichste Unterhaltungsindustrie der Welt. Deren Umsatz ist heute so hoch, dass da nicht mal Kino- und Musikindustrie zusammen hinkommen. Also die Industrie von Call of Duty und Fortnite zieht heute mehr Menschen an als die von Titanic, Jurassic Park oder Popmusik zusammen. Ich unterhalte mich mit Michael darüber, was man aus der Erfolgsgeschichte der Videospiele lernen kann, was man braucht, um als Spieler Geld zu verdienen und warum unsere Handys dafür sorgen werden, dass vermutlich bald jeder von uns spielen wird. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Micha, wenn ich an die GameStar denke, da bin ich sofort zurückversetzt an die, beziehungsweise mein erster Gedanke, der mir da kommt, wenn ich an die GameStar denke, ist, ich glaube, das war 98, da hattet ihr mal eine Titelstory über die Siedler 3 gebracht. Und zu der Zeit hattet ihr in eurer Zeitschrift immer so Duftproben von euren Werbepartnern. Und jedes Mal, wenn ich Siedler 2, 3 oder was auch immer lese, habe ich sofort diesen Herrenduft in der Nase. Also das sind meine ersten Erinnerungen, die ich mit der GameStar hatte. Wie sieht das da bei dir aus? Also was kommt dir in den Kopf, wenn du an deine ersten Erinnerungen mit der GameStar denkst?
Also erstmal, das ist ja eine fantastische Erinnerung. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe schon vieles gehört über GameStar und Erstkontakte, aber dass die Duftproben waren genial. Ganz, ganz kurz. Wir hatten einmal, das muss in den 2000er Jahren gewesen sein, Mitte der 2000er, eine Duftprobe zu Battlefield Bad Company und das war, es sollte eine Handgranate sein und es roch halt nach Schwarzpulver. Das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe als Werbeanzeige, weil dann hat dieses ganze Heft gestunken nach Schwarzpulver. Die Abonnenten bekommen das ja in so eine Plastiktüte eingeschweißt und dann hast es halt aufgemacht und dachtest dir, was ist denn hier schiefgelaufen? Zum Glück war es nicht das, was du jetzt, was du so gut in Erinnerung behalten hast.
Nein, bei mir waren es wirklich so Deos oder so Aftershaves, was bei einem Teenager jetzt nicht so viel Sinn gemacht hat, aber ich fand den Duft relativ gut.
Ja, ja, okay, stimmt. Das war die positive Seite, sage ich mal. Umso besser. Was mich angeht, mein erster Kontakt mit der GameStar war bei einem damaligen Schulfreund von mir, der mir dieses neue Magazin einfach gezeigt hat und gesagt hat, hey, guck mal, das ist jetzt, da sind irgendwie auch teilweise die Leute, die früher bei der PC Player waren, die ich noch kannte, der Jörg Langer insbesondere. Und ich sagte dann, ach, das sieht ja nett aus, das gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich tatsächlich direkt die zweite Ausgabe, also die erste gab es nicht mehr am Kiosk, aber die zweite Ausgabe gekauft. Und seitdem war ich einfach GameStar-Leser, automatisch, weil es da so viele Sachen gab, die mir gut gefallen haben damals einfach. Und dann war das nicht mehr wegzudenken, so im Prinzip. Und irgendwann bin ich dann halt tatsächlich auch dort gelandet, was das Ganze natürlich nochmal irgendwie schöner macht.
Aber das heißt, du hattest ja zu dem Zeitpunkt schon Videospiele gespielt, wenn dich die GameStar damals schon interessiert hat. Was war dein erstes Videospiel?
Boah, was war mein erstes Videospiel? Dass ich so lange schon spiele, liegt hauptsächlich daran, dass ich einen deutlich älteren Bruder habe, der ist 14 Jahre älter und hat deshalb mit dem Spielen auch schon, also der hat mich da quasi rangeführt und hat auch schon immer gespielt, seit ich denken kann, bis hin zu ganz früher auf dem Atari VCS, also noch einer alten Atari-Konsole, die man an den Fernseher anschließen konnte. Und das Urspiel, an das ich mich dort tatsächlich erinnere, ist Pac-Man. Also das Pac-Man, wie man es kennt vom Automaten, ne, der Kreis frisst Punkte, der immer hungrige Kreis. Und Es war sehr witzig, weil ich jetzt erst im Nachgang bei GameStar herausgefunden habe, dass diese Pac-Man-Version für das Atari VCS die schlechteste war, die es gibt, weil die irgendwie quasi über Nacht von jemandem zurechtprogrammiert werden musste. Der hatte relativ wenig Zeit damals, der Programmierer, der dafür zuständig war. Und das VCS hatte so schlechte Hardware-Fähigkeiten, dass Pac-Man darauf nicht alle vier Geister gleichzeitig darstellen konnte, die Pac-Man so jagen. Und deshalb flackern die Geister die ganze Zeit, weil es eigentlich immer nur ein Geist ist, der angezeigt wird, aber sie flackern so schnell, dass es dann halt dein Auge ein bisschen austrickst, ne, dass du sie halt trotzdem alle vier sehen kannst. Aber ich habe mich damals schon immer gewundert, warum flackern die dummen Geister? Naja, okay, weil das halt das mieseste Pac-Man war, das man spielen konnte. Und da hätte es eigentlich schon wieder vorbei sein können, ne? Und ich hätte sagen müssen, okay, Videospiele sind doch nicht so das Ding. Was dann, also es ist ein bisschen schwer zu sagen, was danach das erste richtige Spiel war, was ich auch selbst viel gespielt habe, weil es einfach so ein fließender Übergang war von mein Bruder lässt mich bei allem zuschauen und hin und wieder auch mal selber spielen, was mir auch sehr viel Angst gemacht hat ganz am Anfang. Also ich erinnere mich noch an ein Space Quest, ich glaube es war Space Quest 4, wo es so eine Rennsequenz gibt, wo man mit so einem Schwebegleiter zwischen so Felsen durchnavigieren muss. Und das ist sehr simpel gemacht eigentlich. Du fährst halt nur von links nach rechts oder in die Mitte, ne? Und dann kommt halt jeweils auf der anderen Geraden irgendwie ein Felsen. Und wenn du nicht ausweichst, dann zerschellt halt dein Gleiter und du fängst wieder von vorne an. Aber ich habe da riesen Angst vor gehabt. Ich habe mich nicht getraut, das zu spielen, weil ich total Angst hatte, gegen diese Felsen zu fahren. Aber irgendwie so mit der Zeit hat sich das da mehr abgebaut. Und wenn ich jetzt überlege, so das das erste Spiel, das ich richtig viel gespielt habe, nachdem mein Bruder dann auch ausgezogen ist und dann irgendwie halt woanders an die Uni gegangen ist, war, glaube ich, SimCity 2000. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals richtig viel Zeit in SimCity 2000 versenkt habe, damit meine Städte schön zu bauen oder so, wie ich mir so eine Stadt vorstelle, mit Hügeln und irgendwie die Häuser schön angeordnet und sowas. Und das wirkt bis heute nach, weil bis heute spiele ich gerne City Skylines, was auch so ein Städtebauspiel ist wie SimCity.
Was vermutest du, wie viele Stunden du da in SimCity verbracht hast damals?
Oh, das ist echt viele. Also, ich weiß nicht, ob es Hunderte sind, aber ich sage es jetzt einfach mal, ne, aus schierer Übertreibung. Das war also sehr viel Zeit, die ich dann da reingesteckt habe. Es kamen dann natürlich noch andere Spiele, die es dann abgelöst haben, so die Star Wars Weltraumspiele der damaligen Zeit, ein X-Wing, TIE Fighter insbesondere und sowas. Aber ja, SimCity war schon so ein bisschen so eine Initialzündung, glaube ich.
Das war damals ja noch alles PC, oder?
Das war alles PC, ja. Ich bin tatsächlich, also außer der Atari natürlich, das ist ja quasi eine Konsole, weil man ihn an den Fernseher angeschlossen hat. Aber danach kannte ich Konsolen nur noch von Freunden. Also wir hatten tatsächlich nie selbst eine Konsole. Meine Eltern haben mir einen Gameboy verboten, weil er schlecht ist für die Augen. Aber den PC konnte man immer rechtfertigen. Einerseits, weil der Bruder auch einen gebraucht hat für die Uni, ne? Also so sind wir dann automatisch zu den PC-Spielen gewechselt. Und weil man ja auch immer dann später sagen konnte, ja, den brauche ich ja auch für die Schule. Ne, der hilft mir ja auch, da kann ich ja dann irgendwie Sachen schreiben. Ja, genau. Also damals musste man sich noch so rumwieseln um das Gaming, was die Erlaubnis der Eltern angeht. Und eine richtige Spielkonsole kannte ich tatsächlich nur von, ich gehe irgendwie Freunde besuchen und die haben dann so ein Sega Master System oder halt ein NES natürlich, ein SNES. Deswegen bin ich mit diesen Konsolenmarken auch nicht groß geworden. Also so ein Mario oder ein Zelda, was viele Leute heutzutage als so liebste Kindheitserinnerungen bewahren und was ja auch Serien sind, die bis heute mit diesen Motiven immer noch spielen. Also ein Mario hat ja immer noch die gleichen Klänge und die gleichen Figuren logischerweise. Genauso ein Zelda, Nintendo nimmt ja diese Sache mit aus unserer Kindheit bis in die neuen Spiele von heute. Hatte ich aber nicht. Ja, also das ist alles quasi an mir vorbeigelaufen oder war so fremd, waren so Fremdinhalte, ne, vom PC aus betrachtet. Für mich war es schon immer PC-zentrisch, das Gaming,
ja. Ja, stimmt. Also viele Spiele spielen auch nach wie vor heute, also die viele Franchises spielen auch heute nach wie vor extrem mit der Nostalgie von früher. Oder auch dieses häufig von Eltern gehörte, der häufig gehörte Satz, geh nicht so nah an den Fernsehen ran, das macht die Augen viereckig. Ja, ich glaube, da hat jeder von uns solche Geschichten zu erzählen, wie er irgendwie Ausreden gefunden hat, irgendwie dann doch spielen zu dürfen. Micha, an der Stelle würde ich gerne mal mit dir ein kurzes Spiel machen, aber ein ganz kurzes Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Ich sag dir einfach zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen, der dich mehr anspricht.
Okay.
Okay, der erste ist, hat mir schon in gewisser Weise schon leicht angesprochen, aber nochmal konkret mit dem Standpunkt von heute. PC oder Konsole?
PC. Ja, oh, das ist schnell. Einfach. Das ist einfach historisch gewachsen, da komme ich nicht mehr raus.
das klingt ja fast wie eine Sekte.
Ja, bisschen, ja, vielleicht. Nee, aber es ist tatsächlich so. Ich meine, ich habe heute auch die Konsolen hier stehen, natürlich auch einerseits aus beruflichem Interesse, ne, aber andererseits auch, weil ich darauf auch gerne spiele. Aber es geht immer noch nichts über den PC und das, was er kann. Auch wenn es beispielsweise um Modding geht und solche Sachen. Das kann die Konsole halt einfach nicht.
Was ist Modding?
Modding heißt, dass die Communities, die Fans da draußen, Spiele selbst anpassen. Also das City Skylines, was ich gerade erwähnt habe, was ja so ein Städtebauspiel ist. Also man errichtet darin eine Stadt, man zieht die Straßen, man platziert Gebäude und sowas. Hat eine ganz große Modding-Community, die selbst eigene neue Gebäudemodelle dafür baut, Straßenmodelle mit unterschiedlichen Spuren, also einer unterschiedlichen Anzahl Spuren beispielsweise, die dem Spiel neue Funktionen hinzufügt, wie ich habe vor kurzem erst eine Mod, ne, nennt man das dann, gefunden, mit der man im Spiel Kreuzungen, also einfache Straßenkreuzungen, bemalen kann. Ne, da kann ich dann so Spurlinien hinzufügen, wo die Leute abbiegen sollen im Spiel, und ich kann so schraffierte Bereiche machen, über die sie bitte nicht drüber fahren sollen. Dann gibt es noch eine weitere Mod, wo ich dann der KI auch die Anweisung geben kann, das tatsächlich so zu machen. Ne? Haltet hier bitte die Spur, nur hier dürfen nur Rechtsabbieger fahren und so. Also wie man es im echten Leben wahrscheinlich bei der Städteplanung macht. Ne? So gibt es dann jetzt halt auch solche Mods für dieses Spiel, die es halt noch komplexer machen, die da noch mehr Funktionen hinzufügen. Und das gibt es so in der Form auf der Konsole einfach nicht.
Okay, nächster Punkt. Super Mario oder Lara Croft?
Lara Croft. Ja, wie gesagt, Super Mario, ich bin nicht mit Mario groß geworden. Ich bin bis heute kein Mario-Fan. Ich bin jetzt auch kein Tomb Raider-Fan, so richtig. Also, oder beziehungsweise ist jetzt auch kein Spiel, was ich von früher noch so in so einer nostalgischen Jugenderinnerung hätte, weil wir das eigentlich gar nicht hatten damals, sondern ich es auch erst zwar kennengelernt habe aus GameStar, aber jetzt nie selber groß gespielt habe. Nichtsdestotrotz, ja, definitiv Lara Croft, ja.
Okay, und der letzte Punkt, oder der letzte Vergleich, Counter-Strike oder GTA?
GTA. Multiplayer ist nicht meins, bis heute nicht. Wir haben zwar viel Counter-Strike damals gespielt, auch auf so LAN-Partys, die ich mit Freunden zusammen gemacht habe. Man muss aber sagen, auch auf schlecht gespielt. Also wir waren jetzt auch nicht die Counter-Strike-Überflieger. Und bis heute kann ich das nicht sonderlich gut, einfach weil ich, weiß nicht, die Reflexe nicht mitbringe oder auch vielleicht auch nicht den Willen mitbringen, mich tiefer mit dem Spiel zu beschäftigen. Und GTA, das war mal bei mir tatsächlich schon damals, als das noch 2D-Spiele waren, wo man so von oben auf die Städte drauf geguckt hat und das noch nicht so cool dreidimensional modelliert war alles, wie heute in GTA 5. Schon damals habe ich die wirklich auch stundenlang gespielt und fand es super, mich einfach frei in dieser Stadt bewegen zu können und da frei irgendwie Unfug anrichten zu können. Deswegen ja ein eindeutiges Plädoyer für GTA.
Aber basiert der Erfolg von GTA 5 und 4 auch, aber jetzt vor allen Dingen 5, nicht in erster Linie auf der Online-Funktion, auf dem sozialen Charakter von GTA Online?
Ja, auch. Also natürlich die Langlebigkeit insbesondere. Ne? GTA 5 ist jetzt 2013 erschienen, wenn mich nicht alles trügt. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Spiel 9 Jahre lang so angesagt bleibt. Also das ist garantiert GTA Online zu verdanken. Aber wie gesagt, ich war nie der Fan von solchen Online-Modi. Ich habe auch GTA Online, ich glaube, 3-4 Stunden gespielt mit meiner Freundin zusammen. Und dann haben wir wieder aufgehört, einfach weil wir auch nicht so die großen Fans sind von diesem Gangster-Setting, von diesem Underground-Setting, mit dem das spielt und so. Also es war uns dann auch alles irgendwie ein bisschen zu mühsam und nicht das, was ich einfach gerne spiele. Der Singleplayer-Modus ist aber halt gerade auch bei den neueren GTAs für mich immer noch super, weil er ja auch diese satirische Ebene mitbringt. Ne? Wir nehmen den amerikanischen Traum und zeigen euch mal, welche unterschiedlichsten Albträume für unterschiedliche Leute daraus geworden sind. Insbesondere in GTA 5 ja ist es das so das beherrschende Motiv. Und dann finde ich es einfach super, das einerseits halt danach zu erleben in der Kampagne und andererseits halt immer noch wie damals in diesen 2D-GTAs diese Anarchie auszuleben, einfach in dieser Stadt rumbrettern und tun zu können, was ich möchte.
Ist es auch ein Teil des Erfolgs von GTA, dass wir in GTA, GTA 4 und GTA 5, einfach weil du jetzt auch gerade Anarchie ansprichst, dass wir dort einfach was tun können, was wir im realen Leben einfach aus moralischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen nicht machen können? Dass wir da einfach quasi in GTA die Sau rauslassen können, ohne Konsequenzen zu fürchten?
Das ist ja ein bisschen, das gilt ja ein bisschen für alle Spiele, ne? Also, was ja auch so eine eskapistische These ist. Das heißt, du, also einerseits gehst du oder spielst du oder machst auch andere Dinge, um der Wirklichkeit zu entfliehen, wenn die gerade nicht dir taugt sozusagen. Und andererseits, natürlich konnte man in Spielen ja schon immer Dinge erleben, die man im echten Leben so nicht erleben kann und vielleicht auch gar nicht erleben möchte. Also, ich kann ja auch Kampfpilot sein in einem Spiel und ich würde niemals im echten Leben an den Steuerknüppel eines Flugzeugs gehen oder im Flight Simulator genauso. Also ich habe da schon einen Airbus geflogen, ich habe im echten Leben Flugangst, aber ich finde es trotzdem faszinierend, im Spiel dann einen Airbus zu fliegen. Also das ist so das eine, was GTA sehr auszeichnet, ist eher das Reaktive und die Dynamik, die es entwickelt, wenn ich darin etwas tue. Also ich, wenn ich irgendwie mich durch diese Spielwelt bewege und dann irgendwas anstelle, ob es ein Autounfall ist, ob ich irgendwie, man kann ja da alles Mögliche machen, mit dem Baseballschläger Passanten irgendwie angreife oder Leute überfalle, um ihnen Geld abzuziehen oder wie auch immer, ne? Also geht ja so einiges, dann reagiert das Spiel darauf und dann laufen die Leute halt weg oder bei einem Autounfall kann es auch mal passieren, dass jemand aussteigt und irgendwie mir dann wieder aufs Maul hauen möchte oder sowas. Und das macht es so toll, weil das kann halt zu so eskalierenden Situationen führen, die dann, und das ist das Besondere halt bei Spielen, in denen solche Systeme ineinander greifen, die ich dann wieder weitererzählen möchte. Und das ist, glaube ich, so ein tief in uns allen schlummernder Drang, ist ja der des Geschichtenerzählers, ne? So hat die Menschheit früher ihr Wissen weitergegeben, indem man am Lagerfeuer zusammensaß und den Kindern erzählt hat, welche Beeren sie nicht essen sollen, weil es keine gute Idee wäre oder so. Und heute ist das Lagerfeuer halt die Kaffeemaschine im Büro und ich kann Leuten erzählen, ey, weißt du, was ich gestern in GTA erlebt habe, als ich mit dem Boot irgendwie sonst wohin gefahren bin und dann versehentlich auf den Strand und dann war aber am Strand irgendwie gerade eine Schießerei zwischen Gangstern und Polizisten und das Ganze ist eskaliert und dann waren da Hubschrauber und, ne, und schon hast du halt was, was du auch wieder weitergeben kannst und was Leuten dann auch wieder Spaß macht anzuhören. Und also zumindest für mich ist das ein wesentlicher Faktor überhaupt der Faszination Gaming, wenn ich eigene Geschichten in Games erleben kann. Und mit Geschichten meine ich halt nicht vorgefertigte Handlungen, wie man sie aus Spielfilmen kennt. Ja, es ist auch okay, das gibt's und das macht auch Spaß, denen zu folgen und die zu erleben. Aber für mich das Allerbesonderste sind immer Spiele, wo ich einfach in immer neue Situationen komme, die von der Spielmechanik irgendwie selbst verursacht werden und halt, wo ganz viele so dynamische Systeme ineinandergreifen, dass dann irgendwas Besonderes passiert. Und ein Teil davon ist auch durchaus, ne, was Kreatives zu machen, wie in City Skylines, wenn ich eine Kreuzung bemale und dir davon erzählen muss.
Das stimmt. Wobei diese ganze freien GTA, wenn wir mal jetzt den Bogen spannen, dann muss ich auch sagen, ist GTA das einzige Spiel, an das ich mich erinnern kann, in dem man freizügig Whisky in seinem Apartment auf seiner Yacht trinken kann. Also das ist das einzige Spiel, wo ich mir, das mir einfällt, wo Whisky, wenn man das möchte, ein gewisses Thema ist. Kennst du andere Spiele, wo Alkoholiker, wie jetzt zum Beispiel Whisky, ein Thema sind?
Also ein Thema sind sie immer mal wieder. Es gibt ja auch in vielen Rollenspielen einfach alkoholische Getränke, die ich trinken kann. Und dann, ich weiß nicht mehr konkret, wie es in welchem Spiel ist, aber dann geben sie dir vielleicht einen Abzug auf deine Intelligenz, aber dafür einen kurzzeitigen Boost, also einen Bonus auf deine Stärke oder dein, weiß ich nicht, Risikogefühl, keine Ahnung, aber kommt immer wieder vorne. Also alkoholische Getränke sind da relativ häufig sogar in Rollenspielen, insbesondere in Fantasy-Rollenspielen, also Bier, Wein, alles Mögliche, auch Brände, Schnäpse und sowas. Und in vielen davon kannst du dann sogar betrunken werden. Das heißt, wenn du zu viel trinkst, dann verschwimmt deine Sicht und dann wankst du da irgendwie nur noch durch die Welt. Also gibt's schon. Mir würde jetzt aber, außer vielleicht die Mafia-Serie, die ja mit so diesem Prohibitionsszenario spielt, wo es ja dann auch so um den Handel geht und dieses Untergrundszenario, wo man dann halt so geheime Bars betreibt und illegal so Fässer verschiebt und sowas und illegal Schnaps brennt im Keller. Aber außer der wird mir jetzt kein größeres Spiel einfallen, das viel so mit Alkohol zu tun hat. Der Oktoberfest-Tycoon vielleicht noch, oder hieß es so? Es gibt, glaube ich, so einen Oktoberfest-Simulator, so quasi als Aufbauspiel, ist aber auch schon ein bisschen älter. Das wäre noch eins.
Was mir jetzt auch gerade jetzt, weil du so erzählst, was mir gerade noch einfällt, könnte Red Dead Redemption sein. Da kannst du auch eine Schwarzbrennerei aufbauen.
Stimmt, ja, hast recht.
Aber trinkst du privat eigentlich Whisky?
Nee, kaum. Also ich bin tatsächlich, das muss ich gestehen, kein großer Connoisseur von, sagen wir mal, allem, was über Bier hinausgeht. Und das hängt einerseits damit zusammen, dass meine Freundin überhaupt nicht trinkt. Also das heißt, das ist auch nichts, was wir irgendwie so zusammen machen würden, jetzt sage ich mal irgendwie aus Genießersicht, ne, dass man sich abends hinsetzt, wobei ich das vollkommen verstehe, ne, wenn man sagt, oh, das war so ein anstrengender Tag, aber jetzt irgendwie ein schönes Glas Whisky oder ein schönes Glas selbst Gin, ne, oder so, kann ich vollkommen nachvollziehen, aber das haben wir so nicht ganz. Und ich bin auch, also ich war auch schon mal irgendwie in jüngeren Jahren auch mehr draußen zum Trinken. Das mache ich auch nicht mehr so viel jetzt inzwischen, weil sie entweder bin ich alt geworden oder die Pandemie hat mich irgendwie eingesperrt. Weiß nicht, woran es liegt. Aber ja, also so viel trinke ich gar nicht mehr.
Wie hat dir der Whisky geschmeckt, den ich dir geschickt habe? Also habe ich zumindest auch, wenn du sagst, du trinkst nicht so häufig, aber habe ich zumindest deinen Geschmack im Ansatz getroffen?
Ja, also ich fand, er war sehr. Also an alle, die jetzt sich mit Whisky auskennen, inklusive dir, es kann jetzt alles falsch sein, was ich sage, ne? Aber so, ich beschreibe es einfach, wie ich es erlebt habe, vielleicht stimmt's oder auch nicht. Ich fand, er war sehr, sehr lieblich beim Trinken, ne, sozusagen. Also wenn man ihn getrunken hat. Und hatte dann aber so einen Abgang, den ich ein bisschen zu stark fand.
Also, vom Alkohol her?
Nee, ich glaube nicht vom Alkohol, sondern vom Nachgeschmack, wobei ich den aber nicht, er war nicht so rauchig, das würde ich nicht sagen. Also so wie man es vielleicht von anderen Whiskys kennt, dass die dann oft sehr, sehr so, als würde man halt irgendwie, oder so wie man halt irgendwie so Zigarettenrauch kennt, so ein bisschen, oder Zigarrenrauch, das war es nicht. Aber ich könnte jetzt nicht den Finger drauflegen, woran's genau liegt. Da fand ich ihn ein bisschen zu kräftig für meinen Geschmack.
Also kräftig finde ich den auch, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich denke, da verhält sich es wie bei Computerspielen. Richtig oder falsch gibt es nicht. Wenn es einem gefällt, wenn es einem schmeckt, ist das, hat man alles richtig gemacht.
Mhm. Ja.
Wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu GTA. GTA ist ja eines der mit Abstand, oder GTA 5 ist ja eines der mit Abstand erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Das wird, glaube ich, nur noch getoppt, soweit ich weiß, von Minecraft. Und direkt danach kommt Tetris. Was machten solche Spiele so erfolgreich, dass sie in ihrem Genre oder in ihrer Branche Marktführer sind?
Oh, vieles. Oh, das ist echt schwer zu beantworten in wenigen Sätzen. Also der Erfolg von Minecraft, würde ich sagen, basiert ein bisschen auf einem ähnlichen Faktor wie der von GTA. Auch da wieder durch die sehr unterschiedlichen Dinge, die man in dem Spiel erleben und dann weitererzählen kann. Weil Minecraft ist ja, man startet alleine und ohne Werkzeug, also im Multiplayer-Modus, ne, wenn man es mit anderen zusammenspielt, dann startet man als Gruppe, aber wenn ich es alleine spiele, dann bin ich auch vollkommen alleine, in freier Wildbahn und kann mir diese Welt sozusagen untertan machen, indem ich dann anfange, mir Werkzeug herzustellen, Gebäude zu bauen, Städte zu bauen, diese Welt zu erkunden und immer neue, also ne, vielleicht mal wieder überraschende Dinge auch zu finden und das dann auch wieder weiterzuerzählen. Also Minecraft hat ja auch maßgeblich beigetragen zur Popularität des Let's Plays damals. Also der Videos, die Menschen millionenfach auf YouTube geladen haben, um zu zeigen, was sie gerade in Minecraft erlebt haben. Oder um auch Tipps zu geben für Leute, die Minecraft noch nicht so gut können, was man denn da alles tun und was man alles bauen kann. Also auch da wieder dieser Faktor, da greifen unterschiedliche Systeme ineinander, die dir aber immer wieder ermöglichen, neue Abenteuer zu erleben, neue Überraschungen zu erleben und dann natürlich auch da kreativ zu sein, eigenes zu bauen und das dann wieder zu präsentieren, was dann wieder Leute sehen, die sich davon inspirieren lassen. Es gibt ja Leute, die in Minecraft sogar funktionierende Computerschaltungen nachgebaut haben und solche Sachen mit den Bausteinen im Spiel, also die man dort findet. Da gibt es irgendwie so ein Metall, das heißt Redstone, das leitet halt Strom und dann kannst du daraus so Schaltkreise bauen. Und das ist einfach super, ja, weil das ist ein endloser Quell an Geschichten, wie es GTA, zumindest jetzt nach meiner Erfahrung im Singleplayer halt auch ist, immer wieder irgendwas Cooles erleben und drüber sprechen zu können. Tetris ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes, weil Tetris ist so das personifiziert so dieses Spiel, wenn ich mal anfange, dann bleibe ich dabei. Ne? Also dieser Klebefaktor, den Spiele manchmal entfachen oder entfalten können, dass du einfach nicht mehr aufhören möchtest. Ne? Also da fallen immer wieder die Blöcke von oben runter und es geht immer schneller, aber du glaubst so, okay, ich werde auch immer besser und ich kann es immer besser zusammenpuzzeln. Und das ist vom Spielprinzip her sehr simpel. Das ist nicht irgendwie ein Geschichtengenerator, wie es jetzt in Minecraft ist beispielsweise. Aber es kitzelt dich einfach trotzdem, dran zu bleiben, auch selber immer besser zu werden, es immer besser auch zu beherrschen und zu lernen. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Wir sagen oft so salopp, bei uns ist es leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Ne? Also wenn du in Tetris halt richtig hohe Highscores erreichen möchtest, dann dauert das eine Weile und dann musst du auch wirklich gut werden und sehr schnell werden darin, wie du diese Blöcke verschiebst. Und das kann auch nochmal ein sehr, sehr toller Faktor sein, einfach um dich an so ein Spiel zu binden. Ich hab selber sowas Ähnliches auf meinem Smartphone, nicht Tetris, sondern es ist eigentlich nur ein Spiel, wo man Zahlen zusammenschiebt, um höhere Zahlen zu bilden. Also wenn du eine 2 mit einer anderen 2 verbindest, da gibt es eine 4, 2 Vieren zusammen geben eine 8, 2 Achten zusammen geben eine 16 und so weiter bis hinauf in die Tausender-Ränge, aber halt auf einem kleinen, eng begrenzten Spielfeld, auf dem du nicht unendlich viel Platz hast, um diese Zahlen hin und her zu schieben. Und das ist mein Zen-Spiel. Also immer, wenn ich irgendwo Ruhe brauche oder mich selber ablenken möchte, wie zum Beispiel während Flügen, ja, während Flugreisen und mir denke, hey, ich brauche halt irgendwas, was jetzt mein Gehirn beschäftigt, dass ich nicht drüber nachdenke, warum dieses Flugzeug in der Luft bleibt, dann spiele ich sowas auf dem Handy und versuche halt auch da immer besser zu werden und so ein bisschen das Fingergedächtnis zu trainieren, wie ich die Sachen so verschieben muss, dass die Zahlen dann möglichst immer höher werden und ich das richtig ordnen kann auf diesem Spielfeld. Also auch so simple Ideen können wahnsinnig faszinierend sein.
Das erinnert mich ein bisschen an Snake damals auf dem Nokia.
Ach Gott, ja. Ja, Snake war auch so ein Ding. Ja, absolut.
Das war auch begrenztes Spielfeld. Du musstest schnell sein. Und diejenigen in der Klasse, die damit gut waren, waren die totalen Helden, weil keiner verstanden hat, wie man in dem Spiel richtig gut sein kann.
Ja, ja. Immer so eine Spirale machen mit der Schlange, ne? Dass sie entlang und dann, ja.
Richtig, genau. Das waren dann so die Tricks, die man sich weiter verraten hat. Mhm. Wer spielt heute eigentlich Minecraft und GTA? Kann man da sagen, es gibt eine ganz konkrete Zielgruppe?
Ja, also Minecraft ist nach wie vor eher ein Spiel für die Jüngeren, wobei da auch viele mitwachsen, sag ich mal. Was wir mal irgendwie uns versucht haben zu überlegen, ist so eine Spieleprogression durch die unterschiedlichen Altersstufen. Und nicht nur wir haben uns das überlegt, auch Publisher machen da Untersuchungen zu. Also was spielt man in welchem Alter? Und da war zumindest eine Zeit lang Minecraft für viele junge Menschen eines der wichtigsten Einstiegsspiele. Also, weil man in der Schule von gehört hat, man kann natürlich heutzutage über YouTube ganz viele Videos davon sehen. Man hat vielleicht Influencer, die man sehr gerne mag und die man gerne schaut, auch Livestreamer und so, wo man dann sieht, hey, dieses Minecraft, ne, das sieht ja ganz spaßig aus, das probiere ich auch mal aus. Und für viele so um die 7 Jahre war das halt dann der Einstieg in die Welt des Videospiels, so richtig. Und danach geht's aber dann vielleicht weiter, wenn man irgendwie auf Minecraft keine Lust mehr hat oder diesen reduzierten Comic-Stil, den es so hat. Danach geht's dann, wenn man da irgendwie halt nicht mehr so, keine Freude mehr dran findet, dann geht's vielleicht danach weiter zu FIFA von Electronic Arts, ne? Also zum Fußballspielen. Fußball ist ja ein Ding, mit dem wir überall gesellschaftliche Berührungspunkte haben, ne? Das heißt, da ist der Weg relativ kurz, dann zu sagen, hey, also wenn ich schon Fan bin von einem Fußballverein oder jeden Tag Fußballnachrichten sehe, dann gehe ich doch jetzt auch mal hin und spiele so ein Fußballspiel. Also dann ist es vielleicht sowas wie FIFA. Dann ist es vielleicht auch zusätzlich, wenn man irgendwie nicht so fußballmäßig drauf ist, aber trotzdem Wettbewerb sucht, sowas wie ein Fortnite. Ja, also auch ein Shooter, der kostenlos spielbar ist, der recht bunt ist, ein recht lockeres, leichtherziges Setting hat, wo man dann sagt, okay, vielleicht messe ich mich da einfach mit anderen, sieht ja lustig aus, dann kann ich mich noch als Banane verkleiden oder sowas und habe da halt einfach ein bisschen anarchisch lustig Spaß und erzeuge dabei vielleicht auch wieder lustige Geschichten mit meinem Bananenkostüm, wie ich es geschafft habe, dann irgendwie eine Partie zu gewinnen als Banane oder so und kann das wieder weitererzählen. Und von da aus kann es dann sein, dass man, wenn man auf Fortnite irgendwann keine Lust mehr hat oder auf diesen auch wiederum sehr bunten Stil, den das hat, dass man dann weitergeht zu sowas wie einem Call of Duty, was ja eher ein erwachsenerer, moderner Militär-Shooter ist, auch so mit halt klassisch militärischem, nicht so buntem, nicht überzeichnetem Setting, ne, dass man dann so halt dahin rüber wechselt. Aber so super pauschal für jeden Menschen auf der Welt gilt es halt jetzt auch wieder nicht. Ne? Also es gibt viele Dinge, mit denen man irgendwie mit Gaming anfangen kann und es gibt viele Dinge, mit denen man dann auch weitermachen kann. Meine eigene Biografie, ne, haben wir schon gehabt, war eine völlig andere mit irgendwie damals Pac-Man über Space Quest zuschauen. Ich habe meinem Bruder auch zugeschaut beim Rollenspielen damals, Ultima Underworld, das war so ein Dungeon-Crawler, den wir gerne zusammen gespielt haben. Dann habe ich mit SimCity weitergemacht, Star Wars Flugsimulationen, auch Shooter gespielt natürlich damals, Half-Life, auch ein bisschen Counter-Strike und so weiter, die GTAs und so. Also so ganz eindeutig den Finger drauflegen, wer spielt was, das würde ich nicht wollen. Ne? Also das engt es dann vielleicht ein bisschen zu sehr ein. Es ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, einfach eine Frage von, was mag ich, was macht mir Spaß? Weil heutzutage gibt es auch alles fast schon. Ne? Also auch wenn ich sage, irgendwie mir macht es Spaß, mich mit beispielsweise Geschichte zu beschäftigen. Und ich mag es einfach auch, mich irgendwie damit zu beschäftigen, wie regiert man Staaten. Dann werde ich garantiert Strategiespiele finden, in denen ich in der Vergangenheit beispielsweise eine Nation aufbaue, wie in den Strategiespielen von Paradox Interactive, in dem Crusader Kings beispielsweise, wo man so ein mittelalterliches Feudalreich regieren kann. Oder man guckt dann weiter zu sowas wie Anno, da regiert man jetzt nicht einen Staat, aber man baut eine kleine Insel auf und verknüpft Warenketten und produziert halt Dinge und breitet sich da dann weiter aus. Also, kurze Antwort ist, es gibt so viele Dinge, es ist für jeden was dabei.
Aber die Süddeutsche hat mal vor gar nicht so langer Zeit geschrieben, dass weltweit 3,7 Milliarden Menschen ja, Videospiele spielen. Das ist ja immer 3,7 Milliarden, das ist ja fast die Hälfte der gesamten Menschheit. Wer spielt denn heute generell Videospiele? Also kann man sagen, das ist ein mittlerweile komplett altersübergreifendes Phänomen?
Ja, absolut, absolut. Und was es sehr befeuert hat, ist einfach das Smartphone. Weil der Löwenanteil der Menschen weltweit spielt einfach auf dem Smartphone. Weil es ist ein Ding, was man sowieso in der Tasche hat. Und was liegt da näher als zum Zeitvertreib, wenn man eh gerade Wartezeit auf den Bus totschlagen muss oder im Zug sitzt oder anderweitig irgendwie ja halt nichts anderes tun kann, dann darauf halt auch ein Spiel zu installieren und das zu spielen. Mobile Gaming, wie man das auch nennt, ist die weltweit mit Abstand größte Gaming-Sparte überhaupt. Und weil das Smartphone halt nicht begrenzt ist auf junge Leute, sondern ja auch etwas ist, was heutzutage 70-Jährige, 80-Jährige zum Teil auch schon haben, hat es natürlich auch das Gaming nochmal erschlossen für ganz andere Zielgruppen. Also heute kann es auch sein, dass die verwitwete Hausfrau zu Hause sitzt und auf dem Smartphone Candy Crush spielt oder sowas. Nicht nur, sondern halt, ne, neben anderen Sachen noch dazu. Aber halt, dass inzwischen das tatsächlich etwas geworden ist, was die Gesellschaft komplett durchdringt. In unterschiedlichen Härtegraden natürlich, ne? Also es kann sein, Person A, sagen wir mal die Oma, ne, zu Hause, spielt halt jetzt nicht 300 Stunden die Woche oder so. Und jemand, der jetzt wirklich in einem Multiplayer-Shooter sehr engagiert ist, wie es in einem Fortnite oder in einem Counter-Strike, spielt dann vielleicht mehr, als es die Oma macht am Handy. Aber grundsätzlich würde ich dir vollkommen recht geben, das ist etwas, was heutzutage die ganze Gesellschaft durchdringt.
Seit wann hat sich das so etabliert mit dem extremen Mobile Gaming oder Smartphone Gaming? Also kann man das sagen, oder kann man das auf konkrete Jahreszahlen festnageln, dass es da so den großen Aufschwung und die große Welle rüber zum Mobile Gaming gab?
Also ich würde so ein bisschen in Richtung der frühen 2010er Jahre mal gucken, weil was sich vorher schon etabliert hatte und was da sehr geboomt hat, war Browser Gaming. Also ne, Spiele, die man im Internetbrowser spielt, gibt es auch heute immer noch. Und da sind viele Firmen sehr groß geworden damit, weil das auch schon eine Art von Vereinfachung war, insbesondere halt für Leute, die sowieso irgendwie einen vielleicht auch schwächeren PC haben oder im Büro sitzen und dort einen Internetbrowser haben, zwischendurch mal im Internetbrowser irgendwie ein kleines Städtchen aufzubauen. Und diese Vereinfachung des Zugangs hat das Smartphone dann halt nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Und ja, also so mit der Smartphone-Verbreitung zusammen würde ich jetzt so in Richtung, wie gesagt, frühe 2010er Jahre gucken, als ich so das iPhone etabliert hatte und so die anderen Modelle noch dazugekommen sind. So ungefähr wäre das so die Richtung.
Stechen da bestimmte Nationen hervor, bei denen das Gaming ja ganz essentiell ist, wenn man sagt, gerechnet auf die Gesamtbevölkerung spielen dort extrem viele? Gibt es da so Nationen, die hervorstechen?
Also ja, wobei ich habe jetzt natürlich keine kompletten Statistiken weltweit sozusagen, aber was man immer hervorheben muss, ist China. Weil in China das Gaming oder überhaupt die Beschäftigung mit dem Digitalen einen komplett anderen Weg genommen hat, als wir das kennen, beispielsweise aus Deutschland. Denn in China, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber ich glaube, in China gab es um das Jahr 2000 herum allenfalls ein paar 10.000 Internetanschlüsse mit schon damals im Land mit über einer Milliarde oder knapp einer Milliarde Einwohnerinnen und Einwohner. Also damals war das, was so das Digitale angeht, was Internetzugang angeht, relativ rückständig. PCs kannte man so gut wie gar nicht. Konsolen waren zur damaligen Zeit, glaube ich, verboten oder mindestens nicht viel verbreitet. Also da spielte Gaming keine Rolle. Und was den Leuten dann aber das Gaming gebracht hat und das Internet auch gebracht hat, war tatsächlich das Smartphone. Weil plötzlich konnte man einerseits auch in entlegenen ländlichen Regionen, wo vorher niemals jemand eine Internetleitung hingelegt hätte, plötzlich konnte man da trotzdem mit dem Smartphone ins Internet gehen. Also PCs waren da gar kein Thema, das hat man komplett übersprungen, sondern dann war es direkt das Smartphone für viele der Weg ins Internet und damit auch der Weg zum Gaming. Deswegen ist Smartphone-Gaming in China heutzutage auch das größte überhaupt. Also da gibt es viele 100 Millionen Menschen, die einfach regelmäßig spielen. Und das finde ich zumindest hervorhebenswert, weil es einfach so eine andere Entwicklung ist, als wir sie hier bei uns im Westen kennen, wo es ja schon eher aus so einer, zumindest hier in Deutschland, aus dieser PC-Historie kommt. In Deutschland war der PC schon seit den 80er Jahren eigentlich eine beliebte Plattform und auch eine verbreitete Plattform. Dann kamen natürlich die Konsolen noch mit dazu. Und man ist ganz anders so in dieses Gaming hineingewachsen, als man es in China ist. Allerdings halt auch mit Nachteilen, weil bei uns dafür das Gaming lange Zeit eher was war für eine, soll ich sagen, für eine abgekapseltere Zielgruppe. Also für Leute, die sich halt für Technik interessieren. Ne? Das waren halt so die PC-Nerds, wenn ich das sagen darf, weil ich war auch einer davon. Oder auf der anderen Seite halt jüngere Leute, die sich eine Konsole zugelegt haben. In China war diese Durchdringung halt viel plötzlicher. Ne? Wir sehen das bei uns jetzt auch, dank Smartphone unter anderem, viel mehr Altersschichten auch spielen. In China war das einfach so ein Hebel, der umgelegt wurde quasi und plötzlich hatten alle das Smartphone und alle hatten Games. Also eine ganz, ganz andere Entwicklung, auch die ich super spannend finde, einfach wenn man sich diesen Markt auch mal anguckt.
Inwieweit beeinflusst dann der asiatische Mobile-Gaming-Markt den, ja, den deutschen oder den westlichen?
Also was Mobile Games angeht, sicherlich stark, weil wir in China, dadurch, dass es so ein allein schon sehr großer Binnenmarkt ist, ne, mit 1,3 Milliarden Menschen, ich weiß nicht genau, ne, aber auf jeden Fall über einer Milliarde Menschen, die dort leben, haben sich dort sehr große Firmen und sehr reiche und mächtige Firmen auch entwickelt, die Gaming betreiben oder die Games herstellen. Und diese Firmen, Tencent beispielsweise, ist ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat, die erweitern sich auch ins Ausland und übernehmen andere westliche Firmen, weil die beispielsweise erfolgreiche Spiele haben. Also zum Beispiel Riot Games, die Hersteller von League of Legends, gehören mit zu Tencent, einem chinesischen Unternehmen. Ne? Und so ist es einerseits das Geld aus China, was ja sozusagen halt Firmen einkauft. Und andererseits, gerade auf dem Mobile-Markt, sind dadurch natürlich auch viele sehr erfolgreiche Spiele angesagt und ja, die in China entwickelt wurden. Also Genshin Impact beispielsweise ist ein Spiel, was Milliarden Dollar abgeworfen hat und das stammt aus China, ist dort entwickelt worden. Und das ist auch so ein Globalisierungseffekt heutzutage. Ne? Also es gibt auch nicht mehr, also gibt es schon noch, aber es spielt keine große Rolle mehr, dass das kleine deutsche Studio, das für den deutschen Markt entwickelt, das kann gehen auf einem sehr niedrigen Level, aber insgesamt ist diese Industrie halt international inzwischen so verflochten und so globalisiert, dass es eigentlich ja, sich alles gegenseitig beeinflusst.
Wie schaut es dann in Deutschland aus, wenn du sagst, wir kommen ja aus so einer PC- und teilweise auch so einer Konsolengeneration, während in China dann quasi das Nichts da war und plötzlich das Smartphone? Wie ist da aktuell in Deutschland die Verteilung? Ich schätze mal auch Smartphone am meisten, aber wahrscheinlich nicht so stark wie in Asien oder China vor allem.
Ja, in Asien ist der Mobile-Markt noch stärker, aber auch ich habe jetzt die deutschen Marktzahlen nicht vor mir, muss ich gestehen, weil wir gucken ja auch bei der GameStar eher so in PC-Richtung. Aber es ist hier natürlich auch stark. Ja, also das, wenn man sich mit dem Gaming-Markt generell beschäftigt und mit der Frage, wer spielt, um das Smartphone kommst du nicht drum rum. Das ist die wichtigste Plattform, die es gibt. Da werden natürlich andere Sachen gespielt obwohl, so kann man es auch nicht sagen, zum Großteil andere Sachen gespielt als auf PC und Konsole. Aber ein paar erfolgreiche PC-Spiele, wie Minecraft zum Beispiel, gibt es genauso auf Mobile. Ne? Auch die, wenn ich mich für Minecraft interessiere, kann ich mir halt auch die Minecraft, wie heißt sie, Pocket Edition, glaube ich, ne, aufs Handy laden und es auch darauf spielen. Genauso gibt es eine Mobile-Version von Fortnite und von anderen Spielen, die man halt sonst auch auf anderen Plattformen kennt und die dort erfolgreich sind. Also das ist gar kein komplett so abgekapselter Markt mit komplett anderen Marken und komplett anderen Spielen, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger und sehr großer Markt auch hier in Deutschland. Ja.
Was sind dann grundsätzlich, auch wenn es jetzt Ausnahmen gibt, sind es doch grundsätzlich eher andere Spiele, also eher solche Spiele, wo man sich jetzt abends nicht 2-3 Stunden hinsetzt und vertieft spielt, sondern eher so zwischendurch spielt, also so klassische Casual Games, oder?
Ja, nicht nur casual, das würde ich jetzt, also nicht nur sowas wie Tetris, wenn ich das mal als casual so einstufen würde. Es gibt schon auch Dinge, die ein bisschen mehr Tiefe haben, aber ich würde zustimmen, die PC-Spiele oder auch viele Konsolenspiele sind eher auf längere Partien auch am Stück ausgelegt, weil du natürlich bei Mobile Games auch immer mal wieder unterbrochen werden kannst. Das heißt nicht, dass man die nicht trotzdem am Stück spielen kann und lange, wenn man irgendwie lange im Zug sitzt oder sowas. Aber allein von der Struktur her musst du da halt gucken, dass irgendwie du spielst eine Partie in einem, weiß ich nicht, Clash Royale oder in ja, halt irgendwie was anderem partiebasierten, Command & Conquer Rivals beispielsweise, keine Ahnung. Und dann kannst du auch wieder aufhören, ne? Und kannst wieder eine Pause machen. Und am PC, zumindest auch die Spiele, die ich mag und über die wir bei der GameStar auch hauptsächlich berichten, weil wir halt da das meiste Interesse und die meisten auch spannenden Themen irgendwie rausholen können, da sagen wir eigentlich, was da am meisten Spaß macht, nicht unbedingt allen Menschen Spaß macht, weil auch da gibt's ja Fortnite und auch da hat Fortnite halt kurze Partien und es gibt auch andere Spiele, wo man jetzt nicht ewig dran sitzen muss, aber wo am meisten so Tiefe drinsteckt, dem haben wir so den Überbegriff Tüftelspiele gegeben. Also Spiele, mit denen ich mich einfach lange beschäftigen kann, wo ich lange dran rumbasteln kann, wo ich immer wieder was finde, was ich irgendwie ausprobieren möchte oder optimieren möchte oder mir auch irgendwie Tipps holen möchte, was ich damit noch tun kann und wie ich da noch mehr Spaß vielleicht habe oder irgendwie solche Sachen. Und das sind eher dann wahrscheinlich nicht die Spiele, die man mobile spielt.
Ich danke Waterford für die Werbepartnerschaft dieser Episode. Waterford die Möglichkeit zu geben, hier im Whisky Club ihre Single Malts und ihre Philosophie zu werben, mache ich aus einem Grund besonders gern. Die irische Whisky-Marke Waterford steht wie kaum eine andere für Transparenz in der Produktion von Whisky. Das hilft nicht nur dem Kunden, sondern ermöglicht auch ganz neue Ansätze der Whisky-Produktion. Ich kenne zahlreiche große Whisky-Destillerien, die ihr Malz über Großmelzereien beziehen, von denen keiner weiß, in welchem Land und unter welchen Bedingungen die Gerste wuchs. Von den Aromen ganz zu schweigen. Malz soll hier Alkohol liefern, mehr nicht. Holt man sich aber wie die Jungs und Mädels bei Waterford sein Getreide von einem konkreten Landwirt, bespricht persönlich die Aromen einzelner Sorten und bedankt sich beim Abschied per Handschlag, dann bekommt ein Single Malt eine ganz neue Dimension, eine persönliche. Jeder Single Malt von Waterford basiert auf dem Getreide einer einzelnen irischen Farm. So entsteht nicht nur ein Whisky, so entsteht ein aromatisches Unikat. Daher finde ich den Whisky und die Terroir-Philosophie von Waterford so spannend. Aus Genussgründen und als Wachmacher einer ganzen Industrie. Vielen Dank an Waterford daher für die Werbepartnerschaft. Aber wenn die Einstiegshürde für Mobile Games so gering ist, wir haben ja quasi unser Smartphone immer dabei, kann man dann fast sagen, dass, wenn man jetzt mal so einen vagen Blick in die Zukunft wirft, dass das etwas ist, was prozentual noch immer weiter zunehmen wird, dass wir quasi vielleicht irgendwann alle, also jede einzelne hin und wieder Mobile Games spielt, weil die Einstiegshürde einfach so gering ist? Kann man das prognostizieren?
Ich denke schon. Also ich meine, wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, wo fast jeder Mobile Games spielt oder mal gespielt hat oder zumindest mal ausprobiert hat. Also ich glaube, man kann schon relativ einfach sagen, das ist eine Plattform. Ich meine, klar, dadurch, dass es jetzt eh schon so weit gediehen ist, ist es jetzt keine Plattform mehr, die explodiert. Also nicht keine, die sich jetzt jeden Tag verdoppelt oder sowas. Aber das wird weiterhin was sein, was Leute anlockt und was Leute spannend finden. Momentan ist eher so die Herausforderung, die man sieht in der Gaming-Branche, nachdem ja das Mobile-Gaming so explodiert ist, eben da seit den 2010er Jahren und man gesehen hat, wie viel mehr Menschen man damit erreicht. Die nächste Frage ist eher, was ist die nächste derartige Revolution, die das Gaming noch mal größer werden lässt, ne, und noch mehr Leute erreichen kann? Und eine der Hoffnungen, die es da gerade gibt, ist das Cloud Gaming. Cloud Gaming heißt, dass man Spiele gar nicht mehr runterlädt oder nicht mehr installiert, wie früher auf dem PC, ne, wo man noch Disketten eingelegt hat oder sowas, sondern die Spiele laufen auf Internetservern irgendwo und werden dann nur noch zu dir auf dein Endgerät, was auch immer es ist, PC, ein Monitor, ein Fernseher, ein Smartphone, ein Tablet, ne, werden dann nur noch wie ein Video, also wie Netflix, Disney Plus und Co. auf dein Gerät gestreamt. Und das hätte den Vorteil, dass man überhaupt keine leistungsfähige Hardware mehr braucht. Ja? Also du brauchst halt für ein Spiel dann keinen High-End-PC mehr, du brauchst selbst keinen mächtiges Smartphone mehr, um das irgendwie darstellen zu können, sondern es reicht halt irgendeine Art von Bildschirm und gutes Internet, ja, damit dieses Streaming funktioniert. Und die Hoffnung, die dahinter steckt, und das ist beispielsweise eine, die Microsoft sehr betont in ihrer Gaming-Strategie, ist, dass man damit einfach noch viele hundert Millionen Menschen mehr erreichen kann mit Videospielen. Und der Satya Nadella, der Microsoft-Chef, hat schon mal vor einigen Monaten gesagt, ihr Ziel, ihre Vision ist, 8 Milliarden Menschen auf der Welt zu haben, die spielen. Und noch ist es nicht so weit. Ja, also dieses Streaming kommt langsam. Es wird auch technisch immer besser, aber es ist auch noch immer nicht so ausgereift, dass man das einerseits bedenkenlos empfehlen kann oder dass es jetzt halt auch keine technischen Unterschiede mehr gibt und keine erkennbaren Unterschiede zwischen dem Spiel, das gestreamt wird und dem Spiel, das tatsächlich auf deinem PC installiert ist und insbesondere auf einem leistungsfähigen PC. Also man sieht da schon noch deutliche Unterschiede zwischen den Sachen. Aber wer weiß, das ist auf jeden Fall eine der Zukunftstechnologien, auf die momentan viele setzen und die auch sehr schnelle Fortschritte schon macht. Und das kann halt das nächste Ding sein, was dann analog zum Smartphone das Gaming wieder weiter öffnet und noch mehr Menschen zugänglich macht.
Aber was ich mich an der Stelle frage, dieses Cloud Gaming, welches Gerät bräuchte ich dann, was noch mehr in meinen Alltag integriert ist als jetzt ein Smartphone? Weil ich meine, das Smartphone ist ja bei den meisten Menschen sowieso omnipräsent und die meisten Mobile Games, die lade ich in den App Store oder Play Store, lade sie mir runter und kann sie spielen. Wie will da Cloud-Gaming diese Einstiegshürde noch weiter senken?
Also nicht nur, Cloud-Gaming ist halt dadurch, dass es geräteübergreifend ist, halt noch mal präsenter auf allem. Vielleicht kann man es so besser sagen, weil du hast es natürlich dann immer noch auf dem Smartphone, ja klar, aber du hast es vielleicht auch auf deinem Smart-Fernseher und vielleicht auch auf deinem Tablet und vielleicht auch auf deinem irgendwie PC, der aber gerade mal gut genug ist, um Microsoft Word zu starten, ist egal, ne? Durch das Streaming kannst du auch darauf dann spielen und es ist alles ein Spiel. Also du nimmst dann deine Spielstände auch mit vom Smartphone auf den Fernseher, auf den vielleicht PC, auf dein Tablet, auf egal wohin, ne? Also alles, jedes Ausgabe oder alle Ausgabegeräte verschmelzen sozusagen zu einer großen gemeinsamen Plattform, die es dann halt noch einfacher macht, auch abends zu sagen, wenn man nur am Fernseher sitzt, hey, lass doch mal irgendwie ein Spiel starten. Ja, wir haben überhaupt keine Konsole dran angeschlossen, wir haben überhaupt keinen PC dran angeschlossen, aber ist ja egal, ne? Wir machen einfach hier die Streaming-App auf, dann haben wir im Idealfall vielleicht noch so ein Spiele-Abo, ne? Das ist auch ein Trend so ein bisschen, den man gerade sieht, wie mit dem Microsoft Game Pass beispielsweise, dass man wie man es von den Film-Streaming-Services kennt, von Netflix und Co., ein Spiele-Abo abschließt, wo man dann auch Zugriff hat halt auf eine ganz große Bibliothek aus unterschiedlichen Spielen. Und das kannst du dann öffnen auf deinem Fernseher, wählst eins aus und es geht sofort los. Und auch das ist super wichtig, sofort loslegen zu können und nicht erst runterladen zu müssen, nicht erst installieren zu müssen. Also es senkt diese Einstiegshürde auch nochmal weiter, indem man halt sofort in das Spiel reingeworfen wird. Und ein Beispiel, was Google mal gebracht hat, als sie Google Stadia gestartet haben, ein Streaming-Dienst, von dem ich jetzt sagen würde, da ist nur Luft nach oben. Also da haben sie vieles falsch gemacht, der hat sich auch nicht etabliert am Markt. Aber als sie den gestartet haben, war zu sagen, stell dir Folgendes vor. Du siehst ein Gaming-Video von jemandem, beispielsweise jetzt Minecraft, oder siehst einen Livestream aus Minecraft. Und dank Streaming kannst du dann direkt in diesem Livestream einfach auf einen kleinen Play-Button drücken und dann bist du selber im Spiel. Entweder um mit der Person zusammenzuspielen, die du gerade anguckst, oder weil du einfach sagst, okay, ich will es auch mal ausprobieren. Also wirklich ein direktes, dich sofort abzuholen, wenn du Interesse hast am Spielen, sofort sagen zu können, play and go. Ne, wenn es dir dann nicht taugt, kannst du immer wieder rausgehen und sagen, ich mach's aus, ist blöd. Aber einfach so einen wirklich, wirklich sehr schwellenbefreiten Zugang zu haben. Und das kann sehr viel ausmachen nochmal, wenn sich Leute damit beschäftigen.
Also aus spielerischer Sicht finde ich das extrem spannend und auch extrem attraktiv. Aber wenn man das jetzt mal so schaut, wie sich diese Spiele oder diese Spielart dann in den Alltag integrieren lässt oder integrieren lassen soll, da kommt mir so ein bisschen der Gedanke, führt das nicht zu zwangsläufig zu, ja, bei den Leuten gewisserweise Unproduktivität und vielleicht dann auch Zerstreuung und vielleicht, wenn man es jetzt mal extrem weiterspinnt, auch ein bisschen so zu unglücklich sein, weil ich ständig diese Verführung habe, ach, eigentlich könnte ich jetzt noch mal eine Runde zocken.
Kann sein. Ja, es kann sein. Ist auch da wieder typabhängig. Ich meine, wir sehen ja jetzt schon, dass Videospielabhängigkeit durchaus ein Thema ist, über das man sprechen muss. Das aber also im überwiegenden Fall Leute betrifft, die in ihrem Leben noch andere Probleme haben. Das ist jetzt sehr verkürzend und salopp ausgedrückt, deswegen habe ich so ein bisschen, ringe ich ein wenig nach Formulierungen. Was es eigentlich nur heißt, ist, das Spiel selbst ist nicht direkt dafür verantwortlich, sage ich mal, dass du dich darin verlierst, aber wenn du sowieso gerade mit deinem, einerseits nicht mit dem Leben nicht zufrieden bist, wenn du ohnehin beispielsweise auch an anderen psychischen Erkrankungen leidest oder an einer Depression leidest, beispielsweise, dann kann der Weg dahin sehr kurz sein, dass das passiert. Also, dass du dich dann in diesem Spiel verlierst und deswegen, also da sind wir heute schon. Ja, also das ist heute schon was, wo man einfach die Augen offen halten muss und auch sehen muss, wenn jetzt Leute viel spielen, an sich ist es kein Alarmsignal. Also es gibt auch Tage, wo ich irgendwie 12 Stunden an irgendeinem Spiel festhänge, ne, so von Sonnenauf bis Untergang, wenn mich meine Freundin lässt, muss man dazu sagen. Aber so, das ist an sich für sich genommen noch nicht schlimm. Das kennen wir alle. Jeder, der sich in Games verliebt, hat halt mal auch Zeiten, in denen er oder sie länger spielt. Aber wenn es dann irgendwann passiert, dass du wegen Gaming dein eigenes Leben nicht mehr auf die Reihe kriegst, dass du den Job nicht mehr auf die Reihe kriegst, das Privatleben, dass du anfängst, obwohl du dich mit anderen Leuten verabredet hast, Ausreden zu suchen, um endlich absagen zu können und wieder spielen zu können. Das sind so Alarmsignale, auch die alle für sich genommen, einzeln, vielleicht gibt es mal, aber wenn sich das dann über einen längeren Zeitraum zieht, ist halt der Punkt, wo man jetzt schon sagen muss, da muss man was tun. Und da gibt es auch dann Behandlungsmöglichkeiten. Deswegen, ich glaube, es ist halt weniger das Spiel an sich, als vielmehr eine generelle Frage, vielleicht auch für Eltern, ne, mehr zu gucken, wie kann ich denn Mediennutzung schulen und wie kann ich auf Aufmerksamkeit schulen, beispielsweise von Elternseite, dass man merkt, wenn sich das Kind nur noch mit irgendwie League of Legends beschäftigt, fast schon zwanghaft, ohne auch noch, also das ist auch wichtig, ne, ohne Spaß dran zu haben, sondern weil das Kind es irgendwie muss, ne, um irgendwie klarzukommen oder um irgendwas zu regulieren, dann sollte man da vielleicht auch ein bisschen mehr in die, ja, auch nicht nur Schul-, sondern auch Erwachsenenbildung gehen, um zu sagen, guck mal, hier sind Dinge, auf die ihr achten solltet, hier sind Dinge, wo ihr Hilfe holen könnt, beispielsweise, wenn ihr die Angst habt, dass jemand, den ihr kennt, an einer Abhängigkeit leidet. Und dann ist, glaube ich, diese Durchdringung, die das Streaming bringt, an sich nicht mehr schlimm. Es ist wie bei jeder Technologie einfach, du musst nur lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen.
Gibt es nicht auch Hersteller, die diese Sucht oder diese süchtig machen manche Spiele nicht auch konkret ausnutzen? Weil ich denke jetzt mal zum Beispiel an diese ganzen In-App-Käufe. Also ich kannte es von früher noch, ich habe paar Euro hingelegt und hatte das Spiel und hatte dann keine weiteren Kosten und konnte so lange spielen, wie ich möchte. Aber wenn ich jetzt kostenlos die Apps runterladen kann und dann, um wirklich gut zu werden, wirklich, wenn ich drin bin und Spaß habe, immer weiter bezahlen muss, führt das nicht aber auch gewisserweise zu einem Ausnutzen einer gewissen Sucht, auch dann zu einer finanziellen Abhängigkeit? Oder ihr habt ja auch letztens bei euch im Podcast, habt ihr auch über verschiedene Suchtmechanismen in Spielen, ich glaube mich zu erinnern, das war ja Diablo Immortal, drüber gesprochen, dass es wirklich Hersteller gibt, die diese Suchtmechanismen aktiv ausnutzen?
Ja, absolut. Und das ist gefährlich, tatsächlich. Also es gibt natürlich in jedem Spiel in gewisser Weise einen, ich nenne es mal Suchtfaktor, in dem Spiele ja grundsätzlich so beispielsweise mit diesem Bedürfnis spielen, dass du besser wirst. Ne? Auch in Minecraft werde ich immer besser, weil ich besser verstehe, wie diese Welt funktioniert, weil ich neue Rezepte lerne, immer tollere Sachen baue. Also das ist so ein, dieses Grundbedürfnis, dieses Besserwerdens, das schlummert so in uns allen Menschen und das hat Spielen halt auch schon immer innegewohnt, das irgendwie erleben zu wollen, genauso wie die Selbstwirksamkeit. Ne? Wir hatten es vorhin schon ein bisschen, ich kann etwas tun, was irgendwie Einfluss auf die Spielwelt hat. Ja, wenn ich irgendwie ein Kampfpilot bin, dann kann ich halt kleine Raketen abschießen und sehe dann kleine Panzerchen platzen oder sowas. Also dieses Gefühl, das, was ich tue, das hat Auswirkungen. Auch das ist halt so ein klassischer Spielmechanismus und man könnte auch da schon sagen, es ist ein Suchtmechanismus. Was aber viele Spiele heute haben, ist, dass sie noch mehr optimiert werden, bestimmte, ja, im Prinzip Vorgänge in deinem Gehirn auszulösen und anzusprechen, damit Dopamin ausgeschüttet wird, ne, Glückshormone bei Belohnungen, dass sie dann langsam anfangen, dir diese Dopaminmomente, diese Glücksmomente zu entziehen, schwerer zu machen, den Fortschritt langsamer zu machen und dann mit dem Reiz spielen, na, wenn du das wieder haben möchtest, na, wenn du wieder diese Glücksmomente erleben möchtest, dann könntest du jetzt langsam mal anfangen zu bezahlen und halt, weil diese Spiele auch oft gratis sind, also man kann die kostenlos runterladen und installieren. Und auch das ist halt ja schon immer ein bisschen da gewesen, weil auch früher schon, ich sag mal früher TM, ne, in Spielen der Fortschritt immer schwerer wurde. Der letzte Level von Super Mario World ist auch schwerer als der erste. Ne? Also auch da hast du halt eine Progression, die es dann immer schwerer macht. Das Perfide daran ist es halt jetzt immer mehr mit solchen Spielen zu gucken, wie ich einfach Verwundbarkeiten und so psychische, psychologische Reaktionen ausnutzen kann. Und das kennen wir aus einem anderen Bereich, der sich nur durch zwei Buchstaben vom Gaming unterscheidet, nämlich das Gambling, das Glücksspiel. Ne? Glücksspiel arbeitet mit denselben Mechanismen, Glücksspiel arbeitet mit dem Reiz des Zufalls, der auch bei manchen Videospielen eine Rolle spielt, wenn du nicht genau weißt, okay, ich kaufe mir jetzt eine Belohnungstüte, aber was ist drin? Man weiß es nicht. Ne? So ein bisschen wie früher Fußballbildchen, nur jetzt halt in digitaler Form und du weißt nicht, was
siehst du. Sogenannte Lootboxen, oder?
Richtig, das sind die sogenannten Lootboxen, die ja unter anderem in Belgien und den Niederlanden jetzt verboten sind und die auch in anderen Ländern kontrovers diskutiert werden. Und der Punkt, wo diese Glücksspielmechanismen einfach vermehrt und ja logischerweise auch von Spieleherstellern wie bei einem Diablo Immortal sehr bewusst eingesetzt werden, um dich in diese Belohnungsschleife einzuführen, um dir diesen Glückseffekt erstmal vielleicht kostenlos zu geben und später heißt es dann, wenn du ihn wieder haben willst, dann zahlst du dafür. Das ist der Punkt, an dem man mindestens, und das hatten wir auch in unserem Podcast besprochen, mindestens über eine Altersregulierung reden muss. Ne? Also wenn man nicht gleich sagt, wir verbieten das, kann man mindestens sagen, man muss erwachsen sein dafür. Weil klar, als erwachsener Mensch kann ich auch in eine Spielhölle gehen, ich kann auch in ein Casino gehen, ich kann Pferdewetten abschließen oder auf Fußballspiele wetten, ne? Geht ja auch alles, aber das ist eben nichts für Kinder. Und dadurch, dass der Mobile-Gaming-Markt insbesondere, aber auch natürlich die anderen bisschen bis zu einem gewissen Grad, sehr unreguliert ist, was so Jugendschutzmechanismen angeht, es gibt ein paar, ne? Also es ist nicht komplette Wildnis, was Jugendschutz angeht, aber bestimmte Dinge müsste man da eigentlich noch schärfer unter die Lupe nehmen und auch schärfer in Alterseinstufungen einfließen lassen. Und dann kommt auch wieder der Punkt, den ich vorhin hatte, denn eine Alterseinstufung alleine hilft ja auch dann trotzdem wieder nichts. Weil wie soll ich denn verhindern, dass mein 16-jähriger Sohn ein Spiel spielt, was ab 18 freigegeben ist? Na, indem ich es weiß. Ne? Natürlich kann sich jeder alles runterladen, aber auch da ist wieder wichtig, ich muss den Umgang mit Medien verstehen. Ich muss lernen, eine Medienkompetenz zu entwickeln. Das ist das Wort, nach dem ich die ganze Zeit suche in meinem Hinterstübchen damals jetzt endlich. Medienkompetenz, ja. Um dann natürlich auch mit ihm drüber sprechen zu können, warum bestimmte Spiele halt jetzt noch nichts für ihn sind. Also auch, das ist, ich meine, die Forderung geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit und hat ganz viele Facetten, über die man nachdenken muss. Deswegen, ich sollte nie in die Politik gehen. Aber ich verstehe es einfach nicht, dass wir in einem sich immer weiter digitalisierenden Zeitalter, ne, in einer Welt leben, die sich immer weiter digitalisiert. Aber an Schulen spielt das keine Rolle. Im allermeisten Fall. Ne? Da wird vielleicht halt noch heute in den Computerraum gegangen und irgendwie was programmiert und irgendwie vielleicht ein bisschen drüber geredet, was ist, wie funktioniert irgendwie Programmiersprache oder was ist IT überhaupt und was ist Informatik. Aber dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, wie verändern Medien unser Leben, wie wirken sich Medien auf unser Leben aus, was machen zum Beispiel auch soziale Medien mit jungen Menschen, mit Körperbildern von jungen Mädchen und sowas, spielt keine Rolle. Ne? Und das ist halt auch ein Kern des Ganzen, wenn Leute Medien nicht verstehen und diese Mechanismen nicht verstehen, auch in Spielen, dann kommen wir nicht weiter. Und dann bin ich tatsächlich bei dir, das ist eher eine Gefahr oder eine unschöne Entwicklung, die man da sieht. Ja.
Wäre es deiner Meinung nach dann ein guter Ansatz im Sinne von auch Medienbildung? Weil Medienbildung und Medienkompetenz ist ja eigentlich ein, auch ein gewisser Schwerpunkt in den verschiedenen Lehrplänen der verschiedenen Länder. Ist es da für dich aus deiner Sicht eine sinnvolle Möglichkeit, mit Spielen im Lehrplan oder im Unterricht in der Bildung zu arbeiten?
Ja, sicher. Das ist ja auch das ist ja auch nichts Neues. Ne? Ich meine, vom Kindergarten an arbeitet man mit Spielen, aber halt nur Offline-Spielen sozusagen, also noch nicht digitalen Spielen. Da gibt es ja tatsächlich schon sehr coole Experimente, was man machen kann mit Minecraft im Unterricht oder was man auch beispielsweise über Geschichte lernen kann in so einer spezialisierten Version von Assassin's Creed. Ich glaube, Origins war das. Assassin's Creed Origins ist ein Spiel, wo man einen Charakter steuert im alten Ägypten und es gibt eine spezielle Version davon. Also ist natürlich eine fiktive Geschichte, die da erzählt wird, auch mit Fantasy-Elementen, also es ist kein historisches Spiel, aber es gibt eine spezielle Version davon, die auf historisches Lernen ausgelegt ist, also wo man tatsächlich mehr Hintergründe erfährt über das alte Ägypten und wie die Menschen dort tatsächlich gelebt haben und so weiter.
Und aber die Richtung, Attentate sind nicht mehr drin, oder?
Nein, genau. Also alles, was drin ist, ansonsten an Spiel sozusagen, genau, weil man ist ja Attentäter in gewisser Weise dann im alten Ägypten, das ist raus, ja, sondern es wird halt einfach Wissen vermittelt. Ne? Und das zeigt halt auch, welche großen Potenziale dieses Medium-Videospiel noch hat, weil das heißt ja nicht nur, dass Spiele irgendwie Zerstreuung, Zeitvertreib und irgendwie ich habe gerade nichts Besseres zu tun sind, sondern man kann super viel lernen, indem man spielt. Nochmal, ne, der Kindergarten ist das beste Beispiel, was man alles gelernt hat damals, indem man kleine Autos über einen Teppich geschoben hat oder sowas über verschiedenste Dinge. Ne? Und jetzt das zu übersetzen und zu sagen, hey, mit digitalen Spielen können wir halt auch eigentlich super viel lernen und auch Dinge halt, Geschichten viel lebendiger erzählen als es oder vermitteln auch, als es irgendwie ein Textbuch könnte. Ne? Ich meine, ich war ja schon froh, als bei uns damals in der Schule mal der Fernseher reingerollt wurde und man auf Videokassette damals noch irgendwann eine Doku angeschaut hat über einen anderen Teil der Welt. Also, dass man das nicht wenigstens nur irgendwie trocken als Stoff vermittelt bekommen hat. Und dann jetzt konkret zu sagen, hey, wir versuchen einerseits über Spiele Wissen zu vermitteln und wir versuchen auch vielleicht ja beliebte Spiele bei jungen Leuten in den Unterricht zu integrieren, um auch mehr Wissen zu vermitteln, wie man sie verantwortungsvoll spielt, welche Fallen da vielleicht auch drin stecken. Ne? Also auch beispielsweise in der FIFA-Serie mit dem Ultimate Team, wo man so eine Fußballmannschaft zusammenstellt aus wiederum Kickern, die man, wie früher die Fußballbildchen, aus so Zufallspäckchen zieht. Ne? Dass es halt auch da eine Mechanik ist, die bewusst eingesetzt wird, um halt diesen Reiz des Zufalls zu erzeugen, dass es auch was ist, mit dem man halt auch lernen muss, umzugehen und so. Das ist ein riesiges Potenzial, glaube ich. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich logischerweise keine Lehrkraft und habe auch selber keine Kinder. Deswegen weiß ich nicht, wie viel an den Schulen heutzutage schon gemacht wird. Aber wenn es dort in diese Richtungen geht, dann wäre das sehr, sehr gut, glaube ich.
Inwieweit würdest du auch sagen, das macht Sinn, dort ein bisschen noch quasi den Beruf eines Spieleentwicklers zu bewerben? Weil auch jetzt mal hinsichtlich von den Perspektiven, die dann Schüler haben. Also ist es interessant, in Deutschland die Karriere eines Spieleentwicklers anzustreben?
Ui, da fragst du mich was. Das ist schwer zu sagen, muss ich ehrlich gestehen. Es ist so, dass wir momentan in dieser Branche also mindestens einen riesigen Wettbewerb um Talente sehen. Weil man muss sich überlegen, wenn ich ins Gaming, als zu einer Gaming-Firma gehe und Spiele entwickeln möchte, als Programmierer, dann gibt es auch noch ganz andere und zum Teil viel größere Unternehmen, die meine Programmierfähigkeiten gerne hätten. Und das sind natürlich die großen Technologiekonzerne, ne? Apple, Microsoft, Google und so weiter. Und es ist dadurch für Spielefirmen zum tatsächlichen Risiko geworden, die wirklich guten Leute überhaupt noch zu kriegen, ja? Damit sie nicht woanders hingehen und dort halt was anderes programmieren und machen als Spiele. Ob man jetzt aber unbedingt in die Richtung gehen sollte oder für wen es sich auch lohnt, in die Richtung zu gehen. Ich glaube, so weit aus dem Fenster lehnen würde ich mich jetzt nicht, das einschätzen zu können, weil das doch wieder ein bisschen weiter weg ist von dem, was ich auch mache, in den Medien sozusagen. Ich glaube, am Ende ist es ein bisschen einfach eine Leidenschaftsfrage. Ne? Möchte ich das gerne? Möchte ich gerne ins Gaming gehen? Möchte ich gerne zu einem Games-Entwicklerstudio gehen? Und dann kann man sich ja auch bei vielen einfach mal informieren oder ein Praktikum machen. Oder vielleicht gibt es ja sogar so Tage der offenen Tür oder sowas, wo man dann einfach mal reinschnuppern kann, was das eigentlich bedeutet. Weil es ist auch nicht mehr, das muss man auch dazu sagen, es ist nicht dieses romantische, na, da sitzen 5 Leute in der Garage und entwickeln irgendwas. Es gibt zwar auch, ja, also es gibt auch Akademien in Deutschland, an die man gehen kann, um sich zum Game Designer oder etwas in der Richtung halt fortzubilden. Und da gibt es auch kleine Teams, die sich dann zusammenfinden und zum Teil wunderschöne Spiele machen. Dorfromantik beispielsweise, ein ganz großartiges Beispiel aus dem Jahr. Ist es jetzt schon 2 Jahre alt? Die Pandemie hat mein komplettes Zeitempfinden zerlegt. Oder von letztem Jahr? Aber wie war es noch nicht so alt, ne? Dorfromantik, wunderschönes Spiel, wo man einfach wie in Carcassonne so kleine Landschaften legt, so Kärtchen aneinander legt, um Landschaften entstehen zu lassen. Wahnsinnig beruhigend. Auch kein wieder, ne, wie Tetris, kein komplexes Spielprinzip, aber ich liebe es einfach, darin zu versinken und das, auch wenn es irgendwie gerade eine unruhige Zeit ist, einfach mal irgendwie eine halbe Stunde zu spielen und dann so zum Runterkommen und dann geht's weiter im Tagesgeschäft. Und das wird halt von einer kleinen Gruppe Studenten entwickelt, von so einer Games Akademie. Aber viele der größeren Spielefirmen, wie man sie kennt, sind ja nicht mehr eben so kleine Garagenteams, sondern da geht es schon sehr viel geplanter und organisierter zu und es gibt schon sehr, sehr viel, ja, sagen wir mal, spezialisiertere Jobs dort, als man sie jetzt hätte, wenn man irgendwie sagt, ich mache mit 5 Leuten zusammen irgendwie mein Traumprojekt, ne? Da macht da jeder irgendwie ein bisschen alles, ne? Und dann irgendwie Hansi macht den Sound und Frauke macht irgendwie Levelgrafiken oder sowas. Und wenn ich Bock habe, mache ich aber auch ein bisschen Sound. In dem Fall ist es dann eher, okay, man bewirbt sich halt für spezialisierte Jobs in spezialisierten Teams, die auch eine ganz bestimmte Beschreibung haben. Und da muss man halt einfach gucken, was ist das Angebot und finde ich das cool? Ne? Macht mir das dann Spaß? Ich hoffe, das war eine einigermaßen befriedigende Antwort. Ich glaube nicht.
doch. Fand ich gut. Aber was ich mich da jetzt frage, ist diese Situation, die du angesprochen hast, mit, dass die großen Tech-Firmen dann die Programmierer weggreifen. Ist es jetzt was dir vor allem in Deutschland auffällt oder ist das ein Phänomen, was du weltweit beobachtest?
Das ist ein internationales Phänomen. Also das ist, wie gesagt, etwas, was diese Branche weltweit beschäftigt. Wie kriege ich die besten Leute. Und ja, nicht nur die besten Programmierer, sondern natürlich auch die besten Game-Designer, Designerinnen. Ne? Also wie kriege ich einfach die Leute, die am Ende den Unterschied machen? Und was wir zum Beispiel in letzter Zeit auch leider erleben mussten in dieser Gaming-Branche, sind halt diverse Skandale, was irgendwie Belästigungen anging, Sexismus, einfach unschöne. Unter anderem Blizzard, genau, bei Ubisoft gab es das, bei vielen Firmen gab es das, einfach schlechte Arbeitsbedingungen. Ja, auch Crunch nennt man das in der Spieleentwicklung, wenn einfach ganz viel Mehrarbeit geleistet werden muss zum Ende eines Projektes hin, wo es dann heißt, okay, ihr arbeitet jetzt einfach auch am Wochenende, was ja für die Work-Life-Balance jetzt nicht unbedingt genial ist. So, und es gab viele, viele Diskussionen in letzter Zeit darüber und viele Kontroversen und viele Fälle eben, was das angeht. Und da musst du halt als Firma auch sagen, einerseits, ne, ist es halt sowieso per se schon scheiße, wenn es bei mir so zugeht. Und zweitens, so kriege ich auch keine neuen Talente. Weil wer will denn bei mir arbeiten in dieser Atmosphäre und dieser Stimmung und halt ja den Dingen, die da zum Teil passiert sind, wie bei Ubisoft mit Meetings, Besprechungen im Stripclub und sowas, ne, wo dann auch viele gesagt haben, was ist denn das hier? Wo sind wir denn hier? Und ich glaube, es ist eine ganz gute Diskussion, die da geführt wird, weil sie einerseits dazu führt, dass diese Firmen halt versuchen, sich eine bessere Kultur zu geben und auch eine, wo man lieber einfach arbeitet und nicht nur halt 5 Leute in der Chefetage, sondern alle insgesamt. Und auf der anderen Seite müssen sie das halt auch aus dem Grund, dass sie sonst einfach den Nachwuchs nicht mehr kriegen, den sie aber brauchen, um weiterhin einfach coole und hoffentlich neue und spannende Spielideen entwickeln zu können. Weil am Ende, ne, am Ende kannst du noch so viele Suchtmechanismen in so ein dummes Spiel reinbauen. Am Ende wollen wir doch alle oder viele von uns zumindest irgendwas Neues, Faszinierendes und Tolles erleben in einem Videospiel. Und damit das aber entstehen kann, brauchst du halt auch immer wieder neue Leute mit neuen Ideen und neuen Gedanken dazu.
Oder du spielst es so professionell, dass du sogar schon in der Liga spielen kannst.
Ja,
das E-Sport, ist ja auch immer, das ist ja auch ein Thema, was immer mehr präsent wird. Ich meine, zum Beispiel FC Bayern oder andere Fußballvereine, die haben ja mittlerweile eigene Teams gegründet, die allein für E-Sports trainieren und um dann in den Wettkämpfen, zum Beispiel auf der PlayStation oder sonst wo, gegeneinander gegen andere Teams anzutreten mit vergleichsweise hohen Preisgeldern. Mhm. Wie schaut eigentlich so ein Alltag eines solchen professionellen E-Sport-Gamers aus?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich einer. Ich denke, okay. Nein, also es ist, wir sprechen natürlich da. Also man muss dazu sagen, GameStar berichtet nicht so viel über E-Sport, das ist jetzt nicht unser Hauptaugenmerk. Aber ich habe schon mit E-Sportlern gesprochen und das ist natürlich viel Training. Es ist wie bei normalem Sport auch. Du musst dich einfach ja sehr viel mit Training beschäftigen, mit dem Spiel beschäftigen. Es ist zum Teil auch, wie bei Sportlern, einfach die richtige Ernährung, um dich auf Wettkämpfe richtig vorbereiten zu können. Ne, es bringt nichts, wenn ich mir irgendwie, irgendwie 5-mal am Tag Pommes reinziehe und dann erwarte ich bei einem Wettkampf total geistig wach und fit zu sein. Naja, so funktioniert es halt nicht. Ne? Da gehört mehr dazu, als dann nur da zu sitzen und ein Spiel zu spielen. Also, es ist schon eine sportliche Auseinandersetzung. Und ich verstehe auch komplett die Faszination davon. Also auch wenn jetzt dann große Vereine oder so bekannte Fußballvereine in Deutschland sagen, oh, wir brauchen das auch, dann machen sie es natürlich auch wegen Sponsorengeldern, weil ja auch große Sponsoren jetzt mehr in den Bereich gehen und sagen, hey, da wollen wir halt präsent sein und da wollen wir investieren. Aber es ist auch tatsächlich sehr interessant und spaßig und spannend, Profis dabei zuzuschauen, wie sie sich duellieren. Und das ist beim Fußball, ob ich jetzt Fußball gucke im Stadion oder ob ich ein richtig cooles Match in League of Legends schaue oder in Counter-Strike oder in Valorant und Co., ne, all den erfolgreichen E-Sport-Spielen, ist dieselbe Faszination. Es ist halt nur, in Anführungszeichen, beim Gaming noch das Digitale dazwischen. Also, ne, das ist nicht direkt der Mensch, sondern es ist halt noch ein Mensch mit einem Eingabegerät, einer Maus oder einem Controller und nicht jemand, der direkt auf dem Fußballplatz steht. Aber so grundsätzlich ist es halt dasselbe wie echter Sport auch. Und ich glaube auch, also das ist auch noch was jetzt vielleicht natürlich viele, ich sage mal in Anführungszeichen Ältere, ne, ich bin jetzt auch knapp 40, das heißt, zu meiner Jugend oder in meiner Jugend gab es es halt so noch nicht. Ja, das ist halt was man jetzt auch nicht unbedingt mögen muss, was man schauen muss, aber mit dem auch viele jüngere Leute halt ganz natürlich auch aufwachsen. Ne, wenn ich sehe, wie du sagst, dass diese Turniere gespielt werden, um teilweise millionenschwere Preisgelder. Und natürlich schalte ich da mal rein, gucke mir das im Livestream an, bleib vielleicht hängen, weil es gerade super spannend ist und da super viel passiert und die Teams, die da spielen, gegeneinander ringen und es ist einfach eine mega interessante Partie, ist gerade in League of Legends. Und schon etabliert sich das auch da immer mehr. Und der E-Sport wird auch da immer eine natürlichere Facette sozusagen des ganzen Gamings und ja, ist auch nichts Schlimmes für ich, glaube ich.
Was muss denn ein Spiel eigentlich haben, damit es als Ligaspiel oder als E-Sports tauglich gilt?
Oh, ein Multiplayer-Modus, ja. Ja, man muss es gegen spielen können, genau. Also das ist tatsächlich was, über das wir jetzt in letzter Zeit viel gesprochen haben, weil was ich glaube, ist, dass es einerseits eine gewisse Tiefe braucht, um auch da wieder nicht immer gleichförmig zu sein. Also Tiefe heißt, dass viele unterschiedliche Situationen im Spiel passieren können. Es klingt jetzt sehr meta, aber ne, also es soll einfach nicht immer dasselbe sein und dadurch langweilig werden. Dass du beispielsweise halt, ne, in FIFA, wenn du das spielst, kann halt wie im echten Fußball auch alles Mögliche passieren. Vielleicht haust du mal einen aus 50 Metern rein, vielleicht kannst du dich irgendwie klein durchdribbeln, vielleicht haust du eine Flanke, vielleicht gibt's irgendwie einen Kopfball, Fallrückzieher, sonst was, irgendwie einen coolen Zweikampf oder so, ne? Also es kann immer mal wieder, dass immer jede Partie irgendwie ein bisschen anders verlaufen kann. Also dafür brauchen Spiele halt eine gewisse Tiefe. Und das andere ist, da solche E-Sport-Spiele ja ganz maßgeblich davon leben, auch angeschaut zu werden, ist, dass sie lesbar sind. Lesbar im Sinne von, wenn man das anschaut, versteht man auch, was passiert. Weil manche Spiele sind halt entweder völlig überladen mit Effekten, ne? Oder halt haben so viele Dinge, die man vielleicht auch gar nicht sieht, die aber die Spieler und Sportler gerade machen, dass man ihnen nicht richtig gut folgen kann. Und je besser das aber ist, je besser man sehen kann, okay, hier machen die Leute gerade das, hier, weiß ich nicht, beispielsweise in einem Rainbow Six Siege, was so ein Taktik-Shooter ist, wo sich so eine Polizeitruppe im Prinzip so taktisch bekämpft mit einer anderen, wenn ich da genau sehen kann, okay, wie gehen die taktisch vor, welche Mittel setzen sie ein, wo machen sie irgendwie, ich bin jetzt kein Rainbow Six-Spieler, aber ich sag mal fiktive Beispiele, wo sprengen sie ein Loch in der Wand, um da eine Abkürzung zu suchen, wo benutzen sie eine Drohne, um irgendwie zu spionieren, ob vielleicht irgendjemand kommt, ne? Wo schmeißen sie eine Rauchgranate, um unsichtbar zu sein und sowas. Und je besser ich verstehe, was da passiert und wie die zusammenspielen und wie das Teamwork funktioniert, desto mehr Spaß macht es natürlich auch dann am Ende, sich das anzuschauen, und desto populärer kann dieses Spiel dann auch werden als E-Sport-Titel. Plus, was beim Gaming noch dazu kommt, was bei der Fußball-Bundesliga jetzt dann eher eine höhere Hürde wäre, aber wenn ich beim Gaming sehe, hey, das Spiel sieht spaßig aus, dann ist der Weg relativ kurz, es auch einfach selber auszuprobieren. Ja? Natürlich können wir auch sagen, okay, wir kicken jetzt mal eine Runde auf der Straße, wenn ich gerade ein cooles Fußballspiel gesehen habe, geht auch. Aber genauso kann ich halt sagen beim E-Sport, hey, dieses League of Legends, das sieht interessant aus. Und ich habe jetzt ein paar Sachen schon gelernt, indem ich beim E-Sport zugeschaut habe. Ich werde es nie so gut können wie die echten Profis, aber ich will da einfach mal mich ein bisschen reinfuchsen und ich will es mal selber ausprobieren, um auch dieses coole Teamgefühl zu haben und dieses coole halt sportliche Wettbewerbsgefühl, was ich aus dem E-Sport kenne. Und da hilft dann wieder das Streaming, ne? Also stell dir vor, die Spiele sind dann irgendwann in der Zukunft, so ein E-Sport-Spiel ist direkt streambar. Dann habe ich jetzt gerade das internationale Finale gesehen in FIFA 26 und kann sofort auf den Play-Button drücken, der drunter ist, um reinzuspringen und selber das Finale nochmal nachzuspielen mit irgendjemand anderem irgendwo in der Welt. Und das ist halt dann einfach auch eine sehr niedrige Hürde nochmal.
Was meinst du, wie sich dann dieses Ligaspielen und die E-Sports in Zukunft entwickeln? Also ist es ein Markt, der noch in Kinderschuhen steckt und noch explodieren wird?
Ich denke ja. Also insbesondere in Deutschland, glaube ich, ist da noch viel Luft nach oben und viel Potenzial. International hat das, glaube ich, inzwischen schon einen etwas höheren Stellenwert. Es gibt ja auch Nationen, die das schon gezielter fördern. Also in China beispielsweise. China hat sowieso eine ganz komische Politik, was Gaming angeht, weil einerseits legen sie immer mehr Wert auf Jugendschutz. Auch dort die Glücksspiel-Geschichten, über die wir gesprochen haben, werden stärker reguliert, als es zum Teil bei uns der Fall ist, und kritischer betrachtet. Auf der anderen Seite fördern sie E-Sport sehr gezielt und lassen Arenen bauen für E-Sport, damit sich die Jugend halt mit diesem sportlichen Aspekt beschäftigt. Ne? Also ganz komisch, man hat auf der einen Seite Angst davor, dass die Jugend versumpft in den Games. Auf der anderen Seite fördert man aber E-Sport sehr gezielt, damit sie halt diesen sportlichen Aspekt mehr betont und da irgendwie so ein Wettbewerbsgefühl entwickelt. Und so ähnlich gibt es halt in anderen Ländern auch, die halt viel mehr tun, einfach was staatliche Förderung angeht, was irgendwie, ne, gezielt zu gucken, hey, wie kann ich beispielsweise jetzt auch Jugendliche dabei unterstützen, so in den E-Sport reinzufinden. Bisschen das, was man ja auch in der Jugendarbeit macht, wenn es um reale Sportvereine geht, ne? Und das übertragen auf den E-Sport, das ist in Deutschland aber, glaube ich, bislang noch kaum ein Thema so richtig. Aber da kann noch viel passieren. Und ich glaube, da wird auch noch viel passieren. Ich glaube, E-Sport wird vielleicht jetzt nicht völlig, völlig radikal durch die Decke explodieren, dass wir nächstes Jahr alle die League of Legends WM schauen, statt halt irgendwie eine Fußball-WM anzugucken. Aber ich gehe fest davon aus, dass es weiter wachsen wird, ja.
Siehst du da noch weitere Trends, also was in der Spielindustrie sonst noch so, ja, quasi marktrevolutionierend kommen könnte? Du hast jetzt Cloud Gaming angesprochen. Wie schaut es da so aus mit Augmented Reality oder Virtual Reality?
Ja, das ist ja das Damoklesschwert, was über uns allen schwebt. Ne? Wann kommt das mal so richtig? Also klar, es gibt ja schon diverse Anwendungsgebiete für Virtual Reality und Augmented Reality im medizinischen Bereich beispielsweise, aber im Gaming ist es noch nicht so etabliert und ich glaube, oder eigentlich, ne, man kann eigentlich fest davon ausgehen, dass es sich im Gaming dann etablieren wird, wenn sich die Plattform einfach organisch weiter verbreitet. Das heißt, wenn wir alle eine Augmented Reality Brille auf der Nase haben, dann ist Augmented Reality Gaming das neue Ding. Die Frage ist nur, wann wird das sein und passiert es überhaupt irgendwann? Schwer da eine Prognose zu treffen, weil eigentlich geht ja vieles in die Richtung, ja, auch was wir heute sehen in Autos schon zum Teil mit so einer Art Augmented Reality Display direkt auf der Frontscheibe, wo dann deine Fahrdaten so in dein Sichtfeld eingeblendet werden und man nicht erst runtergucken muss aufs Navi oder auf den Geschwindigkeits-Tacho oder sowas. Also theoretisch bewegen wir uns in die Richtung, aber es fehlt noch das iPhone. Ja? Also es fehlt noch dieses eine Gerät, wo alle sagen, wow, das brauche ich. Ne? Das krempelt jetzt wirklich gerade alles um. Das Smartphone hat komplett umgekrempelt, wie wir das Internet erleben. Augmented Reality wird vielleicht umkrempeln, wie wir die Realität erleben und die Welt um uns herum anschauen. Das ist echt schwer zu sagen. Ich bin kein Zukunftsforscher. Ne? Man sagt ja immer, man überschätzt die Fortschritte der nächsten 5 Jahre, aber man unterschätzt grotesk die Fortschritte und die Veränderungen der nächsten 20 Jahre. Also, wer weiß, was wir in 20 Jahren machen und worauf wir spielen. Es gibt ja auch schon Experimente mit Gehirninterfaces, ne, dass man direkt Gehirnsteuerungsimpulse überträgt in Videospiele. Das wiederum gekoppelt mit Augmented Reality, da brauche ich nicht mal mehr ein Eingabegerät oder so. Ja, also ich sag mal so, es bleibt spannend. Ja, wohin es geht genau, keine Ahnung. In der kurzfristiger betrachtet sicherlich Richtung Streaming und Abo Diensten plus halt weiteren Boom oder beziehungsweise die Hochzeit des Mobile Gaming. Langfristig betrachtet, ja, könnte es schon Richtung Augmented Reality und ganz neue Arten Spiele zu erleben gehen. Und noch ein bisschen langfristiger betrachtet, so auf die nächsten 30, 40 Jahre, ist ja der große Begriff, der insbesondere jetzt Anfang des Jahres rumgereicht wurde, das Metaverse. Ja, also die nächste Evolutionsstufe des Internets, indem wir gar nicht mehr wie heute, eventuell, ne, manche Konzepte sagen es auch anders, aber ein Modell davon ist, indem wir gar nicht mehr wie heute einfach nur an einem Bildschirm mit einem Browser surfen, ne, egal ob der Bildschirm jetzt ein Smartphone ist oder ein PC oder sonst was, sondern indem wir uns tatsächlich als 3D-Avatare bewegen, wie es in so einem Film ist wie Ready Player One. Oder wie in Ralf Reichts, falls es jemand gesehen hat, ne, wo sie sich tatsächlich in so eine virtuelle Welt beamen und dort im Internet sozusagen zwischen den Häusern rumgehen und sich die angucken. Also diese ganze Metaverse-Thematik wird definitiv eine sein, über die wir noch viel sprechen und von der wir noch viel hören werden. Es gab auch sehr große, milliardenschwere Übernahmen in der Spieleindustrie zuletzt, die mit diesem Metaverse-Gedanken begründet wurden. Also Microsoft hat Activision Blizzard eingekauft für knapp 70 Milliarden US-Dollar, glaube ich. Und das auch begründet mit, es ist eine Investition in das Metaverse, da aber nicht in das Metaverse, wie ich es gerade skizziert habe, mit dem drin rumlaufen, sondern da das Metaverse wiederum betrachtet als eine Ansammlung starker Gaming-Marken, also starker Marken einfach, mit denen Leute gerne interagieren und dann neue Möglichkeiten zu schaffen, mit diesen Marken zu interagieren. Wie auch immer das dann am Ende wird, ne, ob es dann vielleicht auch ist wie in Roblox, auch einem Spiel, das heute viel von Kindern gespielt wird, in dem es jetzt schon auch Stores gibt für Sneaker, also real existierende Sneaker-Marken haben in diesem Spiel Läden, in denen man Sneaker kaufen kann für seine Spielfigur. Also ne, für ein rein digitales Gut für diese eine Figur, die ich habe in diesem Spiel, um dann damit an anderer Stelle irgendwie angeben zu können oder Leute sagen, hey, was hast denn du für coole Sneaker da an deiner Spielfigur? Auch das gehört halt mit zu diesem Metaverse-Gedanken, dass einfach Dinge, wie wir sie heute hauptsächlich aus dem echten Leben kennen, halt Konsum dieses Mode hauptsächlich sowas, dass sich das auch immer mehr verlagert ins Digitale. Und das ist eben dann diese nächste digitale Revolution, die man so unter dem Begriff Metaverse zusammenfasst. Wann es soweit ist, auch da wieder steht, also ist wahrscheinlich noch ein Stück weit weg. Oculus bzw. Facebook Meta hat sich ja in Meta umbenannt deswegen, weil sie diesen Metaverse-Gedanken betonen wollen. Da hat ja Mark Zuckerberg im, wann war das, Oktober oder November 2021 ein sehr visionäres Video gemacht, wo er aussieht wie irgendwie so eine Alien-Figur, die da rumläuft. Also auch ein bisschen bizarr tatsächlich, wenn man sich's anschaut. Aber wo sie halt gezeigt haben, wie sie sich so das soziale Zusammenleben der Zukunft vorstellen, auch wenn man so sich trifft im Digitalen mit so unterschiedlichen Figuren und da gemeinsam am Konferenztisch sitzt, aber halt nicht in echt, sondern einfach nur in einer virtuellen Welt. Aber sie ist wie echt. Aber er meinte dann selbst, damit das Wirklichkeit wird, brauchen wir noch technologische Durchbrüche in, ich glaube, 12 Gebieten oder noch mehr. Also was Bewegungssteuerung angeht, künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung bzw. Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Also es ist noch ganz viel Forschungsarbeit überhaupt zu tun, um den Grundstein zu legen für dieses Metaverse. Aber irgendwann kann es kommen. Irgendwann sehen wir es vielleicht.
Also ich denke, da kommt noch extrem viel spannendes, extrem viel spannende Sachen auf uns zu. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß noch nicht, was ich davon halte, ja, in GTA, in virtueller Realität, wenn da einer mit einem Baseballschläger auf mich zugerannt kommt.
Ja, knifflig, ja. Schwer vorstellbar alles, ja.
Micha, wo findet man dich online, wenn man jetzt nach der Episode noch ein bisschen was zu dir und zur GameStar wissen möchte?
Auf GameStar.de auf jeden Fall und vor allem auf GameStar.de/podcast. Da findet man all unsere Podcast-Folgen und Formate, von denen es jede Woche, ich sag mal, mindestens 3 gibt. Einmal den normalen GameStar-Podcast, den wir jeden Samstag machen. Dann einen besonderen, nochmal Special-Podcast unter der Woche mittwochs für Mitglieder von GameStar Plus. Das ist unser Mitgliederangebot bei uns auf GameStar.de. Und noch einen kleinen Podcast, den wir machen, nämlich Was spielst du, so heißt der, wo einfach jemand entweder bei uns aus der Redaktion oder vielleicht auch mal ein Gast erzählt, welches Spiel er oder sie gerade liebt. In 15 Minuten halt ganz kompakt, aber das soll Leuten halt ein bisschen dabei helfen, vielleicht auch mal Spiele zu finden und auszuprobieren, auf die sie bisher noch nicht so viel geachtet haben. GameStar.de/podcast, da gibt's alles.
Lieber Michael, ich danke dir vielmals für deine Zeit und das interessante Interview.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.